So, ich sehe beide Referenten. Die Glocken in Flugfelden schlagen 17 Uhr. Ich würde sagen, wir beginnen. Sehr geehrte Kollegen und Kolleginnen, liebe Studierende, sehr verehrte Gäste, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen und mittlerweile immerhin achten Corona Open Lecture. Diesmal zum Thema Förderinstrumente der EU zur Bewältigung der Corona-Krise und die Notwendigkeit kommunaler Interessenvertretung. Erlauben Sie mir zu Beginn ein paar formale und inhaltliche Worte der Anmoderation. Ganz zu Beginn möchte ich Sie darauf hinweisen, dass wir die Aufzeichnung der Veranstaltung anschließend als Podcast zur Verfügung stellen. Daher muss ich Sie aus Gründen des Datenschutzes darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Die Datenschutzerklärung der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg wurde in der Einladungs-E-Mail mitversandt und ist auf der Homepage der Hochschule nochmal nachlesbar. Die Aufzeichnung dieser Veranstaltung erfolgt dabei nur in anonymisierter Form. Daten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden während der Aufzeichnung nicht sichtbar gemacht. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist in diesem Fall Artikel 6, Abschnitt 1 der Datenschutzgrundverordnung. Ein Audiomitschnitt des Vortrags soll auf der HVF-Homepage veröffentlicht werden. Während der Fragerunde am Ende der Diskussion kann die Aufzeichnung vorübergehend unterbrochen werden, sofern das seitens der Fragenden gewünscht wird. Bitte weisen Sie uns im Fall der Fälle darauf hin, bevor Sie Ihre Frage stellen. Grundsätzlich schlagen wir vor, bitte stellen Sie Ihre Fragen über den Chat. Ich gebe sie dann an die beiden Referenten weiter. Im Anschluss an diese Formalien ein paar Worte zur inhaltlichen Einführung und zur Vorstellung der beiden Referenten. Wie auch in den vergangenen Veranstaltungen widmen wir uns auch in dieser den Herausforderungen der Pandemie. Dabei kommen mehr und mehr die absehbaren langfristigen ökonomischen und sozialen Folgen und Szenarien einer Post-Corona-Entwicklung in den Blick. Diesem Hintergrund einer Krisen, aber vielleicht ja auch Chancensituation, heute auf die abfedernde und in jeder Hinsicht ja auch steuernden Wirkung durch die EU-Förderungsinstrumente zu schauen, ist ein sehr spannender Zugriff auf die unmittelbaren und langfristigen Folgen der Corona-Pandemie. Und dabei wiederum die Kommunen und ihre Interessenvertretung besonders in den Blick zu nehmen, macht durchaus Sinn. Denn auch wenn es fast schon zu einer Plattitüde geworden ist, gilt auch hier, die tatsächliche Bewältigung der Corona-Krise und ihrer Folgen geschieht vor Ort. Ich darf als Vortragenden zu diesem Thema zunächst David Linse begrüßen. Er hat Politikwissenschaft am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin und im Europäischen Zentrum für Staatswissenschaften und Staatspraxis studiert. Daran schloss sich ein Masterstudium im European Public Administration an den beiden Hochschulen für öffentliche Verwaltung in Baden-Württemberg, Kiel und Ludwigsburg. Noch während des Masterstudiums wurde David Linse vom Städtetag, vom Gemeindetag und vom Landkreistag Baden-Württemberg als Leiter des Europabüros der baden-württembergischen Kommunen mit Sitz in Brüssel berufen. Im Jahr 2008 übertrug der Gemeinderat der Stadt Mannheim David Linse die Aufgabe der Leitung des Europabüros der Stadt Mannheim. Ab 2012 verantwortet er dort den Fachbereich Internationales, Integration und Protokoll. Stadtdirektor David Linse ist Lehrbeauftragter an unserer Hochschule und er ist stellvertretender Landesvorsitzender der überparteilichen Europa-Union Baden-Württemberg mit über 3.000 Mitgliedern und setzt sich für ein friedliches, freiheitliches und föderales Europa ein. Ich möchte sodann auch Dr. Daniel Zimmermann herzlich begrüßen. Er hat Politik- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Kassel studiert und anschließend ebenfalls den Master European Public Administration an den Hochschulen Kiel und Ludwigsburg erworben. 2017 wurde er an der Otto von Guericke Universität zum Doktor rer pol., also der Staatswissenschaften, promoviert. Seine Dissertationsschrift beschäftigt sich mit den Grundlagen und Potenzialen von Steuerung durch Europafähigkeit und ist im Borberg Verlag erschienen. Dr. Daniel Zimmermann lehrt und forscht an unserer Hochschule. Er ist leitender Studiengangsmanager der beiden dort angesiedelten Masterstudiengänge. Er ist zudem Geschäftsführer des Instituts für Anpassungsherausforderungen durch europäische Politiken und weltweite Migration an dem der HVF angegliederten Institut für angewandte Forschung. Diese geballte Kompetenz in Fragen Europa und kommunale Entwicklung macht gespannt auf den nun folgenden Vortrag und ich übergebe das Wort hiermit an die beiden Referenten.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Durchschmidt, für die netten Worte zu Beginn und für die Vorstellung. Ich begrüße auch im Namen von uns beiden, von David Linse und mir, alle zugeschalteten Gäste. Ich sehe unter den Anwesenden Praktikerinnen und Praktiker, Studierende, ehemalige Weggefährtinnen und Weggefährten und sonstige Gäste. Insofern herzlich willkommen. Und wir wollen auch gleich einsteigen. Und zwar zeige ich Ihnen zu Beginn eine PowerPoint, die wir gleich gemeinsam mit als Grundlage verwenden möchten für diesen Vortrag. Ja, in den einleitenden Worten wurde schon so ein bisschen beschrieben, was wird Sie jetzt erwarten in den nächsten 40 Minuten ungefähr. Danach werden Sie ja die Möglichkeit auch haben, in die Diskussion mit uns einzusteigen. Unser Thema sind die europäischen Förderinstrumente zur Bewältigung der Corona-Krise und die Notwendigkeit kommunaler Interessensvertretung. Das heißt, wir versuchen jetzt in den 40 Minuten Ihnen zum einen mit zu zeigen, wie die Europäische Union zum einen durch bestehende Förderinstrumente im Rahmen der Kohäsionspolitik, aber vor allem auch durch neu geschaffene Förderinstrumente im Rahmen der sogenannten Aufbau- und Resilienzfazilität Fördermittel zur Verfügung zu stellen, um jetzt eben auch die Corona-Krise mit zu bewältigen. Und jetzt muss man natürlich sagen, auf europäischer Ebene ist gerade durch die Corona-Krise jetzt eine neue Herausforderung, eine neue Krise im letzten Jahr auf die Europäische Union mit hinzugekommen, zusätzlich zu den ganzen anderen Krisen, der sogenannten Polykrisen, Brexit, Migration, Klima und so weiter. Und jetzt ist die Frage, wie versucht die Europäische Union, diese Krise stärker in den Griff mit zu bekommen? Und da muss man natürlich schon sagen, dass hier versucht wird, vor allem über das Instrument des Geldes, versucht wird, hier eben auch eine Krisenpolitik, eine Krisenbewältigungspolitik mit zu betreiben. Ob das quasi, was wir Ihnen jetzt vorstellen, alles nur unter diesem Deckmantel der Corona-Krisenbewältigung mitzusehen ist oder vielleicht das eine oder andere sowieso auf europäischer Ebene im Rahmen der Kohäsionspolitik in entsprechende Investitionsmaßnahmen, die mit lanciert werden, mit betrieben wird. Das wird so ein Stück weit eine spannende Frage mit sein. Und wir werden uns vor allem dann auch der Frage mit widmen, was eigentlich diese Förderinstrumente bedeuten für potenzielle Fördermittelempfänger. Vor allem natürlich jetzt hier, auch wenn ich ins Auditorium mitschaue, mit Relevanz für die kommunale Ebene. Und das ist insofern nicht ganz uninteressant in dem Zusammenhang, weil wir jetzt eigentlich neben diesem klassischen Bereich der Mitwirkung auch der Wirtschaftssozialpartner der kommunalen Ebene im Rahmen der Kohäsionspolitik hier einen ganz anderen Governance-Ansatz haben im Rahmen der Umsetzung der Aufbau- und Resilienzfazilität. Und da werde ich Ihnen jetzt vor allem auch zu Beginn die einzelnen Wirkmechanismen und die Unterschiede zwischen den beiden Instrumenten vorstellen und auch die Relevanz für die Kommunen Ihnen mit vermitteln. Bevor dann David Linse aus Praxissicht vor allem die Notwendigkeit der Interessensvertretung mit aufzeigt und das vor allem auch auf Basis seiner eigenen Erfahrungen, die er jetzt eben auch gesammelt hat als Vertreter der Stadt Mannheim, die sehr früh eben auch eine sehr hohe Betroffenheit durch die Aufbau- und Finanz- und Resilienzfazilität mit erkannt hat. Na, das heißt, zu Beginn, so die ersten drei Blöcke, die werde ich stärker mit übernehmen. Ich werde sie ein Stück weit einführen, mitnehmen auch in die Unterschiede dieser einzelnen Bereiche, dieser einzelnen Förderinstrumente. Und dann werden wir uns stärker mit der Notwendigkeit der kommunalen Interessensvertretung mit beschäftigen. Ja, manche von Ihnen, die Expertinnen und Experten in dem Bereich, die kennen so ein Stück weit das Förderinstrumentarium auf europäischer Ebene. Ich möchte trotzdem beginnen mit so einem kurzen Überblick, um sie dann auch entsprechend mit einzuführen. Wir haben eigentlich zwei klassische Förderprinzipien bzw. Förderlogiken, könnte man vielleicht auch sagen. Wir haben Förderinstrumente, die sehr stark dezentral verwaltet werden und wir haben Förderinstrumente, die sehr stark zentral verwaltet werden, das heißt durch die Europäische Kommission oder durch ihre Agenturen. Wenn wir mal mit diesem linken Bereich anfangen, Förderinstrumente mit der dezentralen Mittelverwaltung. Da haben wir, jetzt in leicht blau gekennzeichnet, haben wir quasi die klassischen Instrumente der europäischen Regional- oder auch Kohäsionspolitik, wie sie genannt wird. Das ist zum einen der Europäische Fonds für regionale Entwicklung, der Europäische Sozialfonds, aber auch der Kohäsionsfonds. Ohne da jetzt in dem Zusammenhang schon ins Detail gehen zu wollen, ist die Besonderheit hier diejenige, dass die Mittel der Europäischen Union, das werden jetzt ungefähr 400 Milliarden sein im Rahmen der Kohäsionspolitik für die nächste Förderperiode, die ab 2021 beginnt und 2027 dann mit enden soll. Werden jetzt hier auch die Mitgliedstaaten beziehungsweise auch dezentrale Verwaltungseinheiten bei uns, die Bundesländer, mit am verteilt und dort auch entsprechend mit am Verwalter. Das Ganze wird zwar abgestimmt zwischen den Bundesländern und der Europäischen Kommission. Ich werde Ihnen nachher auch zeigen, dass hier im Rahmen dieser Multi-Level Governance auch die Kommunen ganz gezielt bei der Programmvorbereitung, aber auch bei der Umsetzung mitwirken können. Das ist quasi so ein Stück weit das Wesenselement auch dieser dezentralen Mittelverwaltung. Ich meine, Deutschland wird jetzt ungefähr so 16 Milliarden Euro mitbekommen für die nächste Förderperiode. Baden-Württemberg so zwischen 500 und 600 Millionen ungefähr. Das ist quasi der Bereich, der jetzt eben auch schon über Jahre etabliert. Auf der ganz rechten Seite haben wir die Förderinstrumente in der zentralen Mittelverwaltung. Das sind die Aktionsprogramme, begonnen bei Ausbildung. Sie kennen wahrscheinlich, oder die Studierenden vor allem auch, haben das vielleicht auch mal genossen. Erasmus, das Erasmus-Programm, die Forschenden kennen vielleicht Horizon 2020, diejenigen aus Kommunen kennen vielleicht sowas wie Wi-Fi for EU oder Europa für Bürgerinnen und Bürger. Das sind quasi eher zeitlich begrenzte Calls, die jetzt auch aufgesetzt werden von der Europäischen Kommission, von den Agenturen, auf die man sich direkt auf europäischer Ebene mit bewerben kann. Von der Mittelausstattung sind die weitaus geringer, also gerade bei Wi-Fi for EU. Da sprechen wir von einem Förderbudget für ein Projekt von ungefähr 15.000 Euro. Das neue Erasmus-Programm hat knapp über 20 Milliarden Euro für die siebenjährige Periode. Insgesamt weitaus weniger als im Rahmen der Kohäsionspolitik. Übrigens auch weitaus weniger, jetzt kommen wir mal zu dem mittleren Teil, die jetzt eben neu auferlegt worden sind im Rahmen der Aufbau- und Resilienzfazilität. Das ist übrigens jetzt insofern auch ein neues Instrument. Da ist der Europäischen Union zum ersten Mal erlaubt, auch Mittel auf dem Kapitalmarkt mit zu beschaffen. Na, die Kritiker würden jetzt sagen, das ist der Eintritt in die Schuldenunion. Ja, das sind quasi jetzt neue Instrumente, die geschaffen werden sollen, die jetzt vor allem auch an die Mitgliedstaaten gegeben werden durch Zuschüsse oder auch in Form von Darlehen. Im Gegensatz, und das ist jetzt schon wichtig in dem Zusammenhang, im Gegensatz zu der Kohäsionspolitik, die sehr, sehr stark auch dezentral bei uns durch die Bundesländer in Abstimmung auch mit den Kommunen, anderen Wirtschafts- und Sozialpartnern mit am verwaltet am werden, läuft das quasi bei dieser Aufbau- und Resilienzfazilität viel, viel, viel stärker zentral auch über die Beteiligung des Bundes mit am ab. Und das wird nachher auch nochmal ein wichtiger Aspekt mit sein, den David Sinse rausgreifen wird, denn hier mussten die Kommunen nämlich sehr, sehr stark auch versuchen, selbstständig Einfluss zu gewinnen in diesem ganzen Governance-Prozess. Auch hier 28 Milliarden Euro, die Deutschland erhält, ist grundsätzlich nicht wenig. Allerdings gemessen an der gesamten Zahl, ne, 670 Milliarden, ist natürlich ein Stück weit weniger, was nach Deutschland fließt, als vielleicht in andere Staaten. Ich möchte ganz kurz, um dann auch die Verschiedenheiten der beiden Bereiche auf der linken Seite mit herauszugreifen, nochmal so ein paar Bereiche erstmal Ihnen mitgeben zur Kohäsionspolitik. Also bei der Kohäsionspolitik muss man sich erstmal vor Augen führen, im Gegensatz auch zu diesem neu geschaffenen Instrument, dass wir es hier mit einer vertraglichen Kompetenznorm mit haben. Artikel 174, ne, die Förderung des wirtschaftlichen, sozialen, territorialen Zusammenhalts ist quasi ein vertragliches Ziel. Man könnte auch sagen, eine Vertragskompetenz. Das heißt, die Europäische Union ist dazu verpflichtet, Kohäsionspolitik mit zu betreiben. Jetzt mal ganz unabhängig von der Corona-Krise. Sie ist nicht verpflichtet jetzt, neue Instrumente zu schaffen, um neue Finanzinstrumente zu schaffen, um eine Corona-Krise oder was auch immer mit zu bewältigen. Das ist hier schon mal eine entsprechende Besonderheit. Auch vertraglich mit normiert im Rahmen der Kohäsionspolitik ist, dass sie vor allem dazu abzielen soll, die Unterschiede im Entwicklungsstand der verschiedenen Regionen und den Rückstand der am stärksten benachteiligten Gebiete mit zu verringern. Na, das heißt, man muss sich das erstmal so vorstellen, wir sind natürlich jetzt hier in einem europäischen Binnenmarkt, wir haben wirtschaftlich starke Regionen, wirtschaftlich starke Staaten, wir haben wirtschaftlich abgehängtere Regionen. Das kann natürlich jetzt in so einem Binnenmarkt ein Problem sein, wenn man zum Beispiel daran denkt, wo siedeln sich Unternehmen zum Beispiel an, was bedeutet hohe Arbeitslosigkeit in bestimmten Regionen, was kann das vielleicht für Migrationsbewegungen auslösen im Binnenmarkt, was könnte es bedeuten, wenn ganze Regionen vielleicht mit verarmen. Das sind alles natürlich Fragen, die jetzt für den Binnenmarkt von Problem mit sind. Deshalb hier nur ganz kurz, damit Sie es zumindest mal gesehen haben. Wenn wir jetzt quasi uns das Ziel der Kohäsionspolitik mit vor Augen führen, dass es vor allem eben auch darum geht, die rückständigen Regionen mit zu fördern, brauchen wir natürlich hier eine Bemessungsgrundlage dafür. Das ist hier das Bruttoinlandsprodukt und hier gibt es eine gewisse Kategorisierung, die sich so auch über die letzten oder durch die letzten Förderperioden auch mit durchzieht. Und zwar unterscheiden wir zwischen weniger entwickelten Regionen, die unter 75% des EU-27-Durchschnitts des BIPs entsprechend mit haben. Da sehen Sie, das sind vor allem Regionen an den Rändern, sowohl am Portugal, Spanien, südliches Italien, Sizilien, aber vor allem auch osteuropäische Regionen, aber auch Griechenland, die jetzt eben hier zu dieser Kategorie mit gehören, für die ja eigentlich auch die Kohäsionspolitik gemacht worden ist. Und dann stellen wir auch fest, aha, so ungefähr 60% der Mittel fließen dann tatsächlich auch in diese Regionen Kategorie. Kann man sich natürlich volkswirtschaftlich streiten, ob jetzt quasi die Kohäsionspolitik in den letzten Jahren zu so einem Angleichungsprozess mit beigetragen hat, weil ich meine, die Kohäsionspolitik wurde jetzt nicht erst bei der letzten Erweiterungsrunde 2004 mitgeschaffen, die gibt es schon länger. Und gerade wenn Sie nach Spanien schauen, wenn Sie in das südliche Italien mitschauen, da hätten Sie jetzt vor 10, vor 20, vor 30 Jahren ein ähnliches Bild mitgehabt. Das heißt, da ist es grundsätzlich nicht gelungen, diese Regionen mit anzuheben. Eine Diskussion, die wir vielleicht später vertiefen können, jetzt im Rahmen des Vortrags allerdings noch nicht. Wir haben dann die zwei anderen Kategorien, Übergangsregionen, das sind quasi Regionen zwischen 75% und 100% des EU-27-Durchschnitts des BIP. Wenn wir auf Deutschland mitschauen, stellen wir fest, aha, östliche Bundesländer haben hier Regionen, die darunter fallen, teilweise auch niedersächsische Regionen, die darunter mitfallen. Aber ganz klar, wenn wir nach Deutschland mitschauen, gerade auch mit dem Blick in die Mitte Baden-Württemberg, stellen wir natürlich mit fest, dass hier vor allem wir zu einer stärker entwickelten Region gehören und insofern auch weniger aus diesem Topf der Kohäsionspolitik mitbekommen. Könnte man natürlich trotzdem die Frage stellen, naja, wenn jetzt hier vertraglich die Kohäsionspolitik darauf abzielt, die schwächeren Regionen mit heranzuführen, warum brauche ich überhaupt eine Förderung für die reicheren, für die wohlhabenderen, für die wohlständigeren Regionen? Da stellen wir durchaus fest, dass diese Kohäsionspolitik eigentlich auch ein hohes Legitimationspotenzial hat. Das heißt, über die Verteilung der Gelder kann eben auch die europäische Politik, die europäischen Ziele, die Projekte in den Mitgliedstaaten sichtbar gemacht werden. Und zum anderen wird die Kohäsionspolitik, und das ist jetzt auch wichtig in Bezug auf die Frage, inwieweit kann die Kohäsionspolitik auch ein Krisenbewältigungsinstrument mit sein. Und zum anderen ist gerade auch seit den letzten Förderperioden, vor allem auch seit der Förderperiode 2014 bis 2020, die Kohäsionspolitik dahingehend weiterentwickelt worden, dass sie sehr, sehr, sehr stark auch als die zentrale Investitionspolitik der EU mit angesehen wird, mit die es eben auch der Europäischen Union ermöglicht, bestimmte politische Schwerpunkte im Bereich Wirtschaft, Beschäftigung, mittlerweile auch stärker Klima, Digitalisierung, durch die entsprechenden Fonds, EFRE, ESF, Kohäsionsfonds, umzusetzen. Ja, das ist immer eine wichtige Erkenntnis in dem Zusammenhang, weil gerade mit Blick auf die neue Förderperiode 2021 bis 2027 kann man schon feststellen, der europäische Green Deal, auch die Digitalstrategie der Europäischen Union, auch das Programm Eine Wirtschaft im Dienste der Menschen, Klammer auf, Soziales, Klammer zu, Beschäftigung, das sind quasi zentrale strategische Programme, die die neue Förderperiode auch entsprechend mit am konzipieren und auch mit am prägen. Damit wird jetzt versucht, auch die Kohäsionspolitik auf europäischer Ebene zur Bewältigung der wirtschaftlichen sozialen Folgen der Corona-Krise mit zu verwenden. Jetzt muss man allerdings trotzdem der Ehrlichkeit halber sagen, die Entwürfe für die neue Förderperiode, die stammen bereits aus 2018. Da konnte wahrscheinlich auch noch keiner ahnen, dass wir zwei Jahre später dann mit einem Coronavirus, einer Corona-Pandemie mit zu tun haben. Aber ganz wichtig in dem Zusammenhang, der Gedanke der Corona-Krisenbewältigung ist der, durch das Initiieren von Strukturreformen, durch Investitionen in Zukunftstechnologien soll quasi versucht werden, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln und darüber dann auch die Beschäftigung mit zu fördern und soziale Krisen zu vermeiden. Das ist quasi so der Grundgedanke, der sich dahinter mit verbirgt. Ja, hier nur ganz kurz, auch mit Blick auf die Zeit, wie sich die einzelnen Mittel dann auch auf die verschiedenen Fonds verteilen. Für uns jetzt eben auch vor allem von Bedeutung der EFRE, und der ESF, weil das auch so die wichtigsten Fonds sind, auch für die Landkreisebene und für die kommunale Ebene. Hinzu ist React-EU mitgekommen, wird nachher auch nochmal an anderer Stelle mit am Auftauchen. Das sind quasi Mittel aus dem Aufbauprogramm Next Generation EU, die quasi jetzt eben auch für den Zeitraum bis 2023 für Projekte der Kohäsionspolitik mit akquiriert werden können. Ja, kommen wir jetzt, um das dann auch abzugrenzen von der Aufbau- und Resilienzfazilität, kommen wir so ein Stück weit zu der Frage, wie läuft eigentlich die Governance in dem Zusammenhang mit? Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Na gut, was ist so die vertragliche Grundlage? Für eine 7-jährige Förderperiode wird das Ganze konkretisiert durch sogenannte Verordnungen. Da gibt es eine Dachverordnung, die die Ziele, die Grundsätze des Managementverfahrens und so weiter für eine gesamte Periode festlegt. Es gibt dann noch spezielle Verordnungen für EFRE, ESF und so weiter jetzt. Ja. Wenn wir uns mal diese Dachverordnung mit anschauen, stellen wir fest, dass wir dort eigentlich 5 Politikziele mit formuliert haben, die jetzt eben auch in den nächsten 7 Jahren durch die dezentrale Verwaltung mit umgesetzt werden sollen. Da sehen Sie sehr deutlich, ohne dass wir da jetzt ins Detail mitgehen, ne, aber intelligenteres Europa, grüneres Europa, das ist quasi alles so ein Bereich, der stärker auf Green Deal, Digitalisierung abzielt. Auch der Bereich vernetztes Europa, sozialeres Europa, bürgernäheres Europa, das sind quasi die Leitplanken, die jetzt in den nächsten 7 Jahren dann auch hiermit umgesetzt werden sollen. Das heißt, wenn jetzt eben auch entsprechende Fördermittel akquiriert werden wollen, dann muss eben auch in den Anträgen entsprechende Bezüge zu diesen Zielen hergestellt werden. Ja, und im Bereich der Kohäsionspolitik hat sich in den letzten Jahren eigentlich ein sehr ausgeklügeltes System der sogenannten Multilevel Governance mit etabliert. Multilevel Governance soll hier zum Ausdruck mitbringen, dass eigentlich jede Ebene dieses MAVEN-Systems, EU, Bund, Land und bei uns die Kommunen, in die Programmformulierung, aber auch dann in die Durchführung mit einbezogen werden. Ne? Begonnen bei der europäischen Ebene mit den 5 Politikzielen, die ich Ihnen gerade so ein bisschen skizziert mit habe, über einen gemeinsamen strategischen Rahmen, der zwischen der Europäischen Kommission und der Bundesebene abgestimmt wird, die wiederum den Rahmen mitbilden für die Länder, um sogenannte operationelle Programme für den EFRE und ESF mit zu entwickeln. Das sind quasi die strategischen Planungsdokumente für den 7-jährigen Zeitraum und der dann auch den Rahmen mitbildet für die einzelnen Förderprogramme, für die einzelnen Projektausschreibungen, auf die man sich dann eben als Fördermittelantragsteller entsprechend mit bewerben kann. Soweit so gut. Wichtig in dem Zusammenhang in der Kohäsionspolitik gibt es quasi seit der letzten Förderperiode so etwas wie einen Verhaltenskodex für Partnerschaften, der quasi noch was mit gewährleisten soll, dass die Wirtschaft und Sozialpartner, unter anderem auch die Kommunen, eine Möglichkeit haben, über die Begleitausschüsse an der Konzeptionierung der operationellen Programme mitzuwirken und zum anderen aber auch eine Förderperiode entsprechend mit am Begleiten. Also hier ist quasi wirklich gewährleistet durch diesen institutionellen oder durch den institutionalisierten Rahmen, dass die untere Ebene sehr, sehr, sehr stark auch mit am Einbezogen wird. Das soll nachher nochmal wichtig werden, weil das haben wir bei dieser Aufbau- und Resilienzfazilität eben gerade nicht. Da haben wir quasi diese institutionalisierte Form der Mitwirkung in dieser Ausprägung nicht. Ja, das nur ganz kurz jetzt. Ja, das ist jetzt gerade das, wo jetzt Baden-Württemberg sich vor allem auch schon seit längerem Gedanken mitmacht, wie will man jetzt die Mittel hier verwenden für die nächsten sieben Jahre in Baden-Württemberg. Da gibt es mittlerweile Entwürfe der operationellen Programme, die noch abgestimmt werden, derzeit mit der Europäischen Kommission. Und da sehen Sie dann, aha, gerade der Bereich EFRE soll sehr stark im Bereich Forschung, Entwicklung, Umweltschutz mit gehen, Kreislaufwirtschaft, ESF quasi stärker in Bereiche der Beschäftigung, Bildung, soziale Inklusion. Ja, wenden wir uns jetzt die letzten paar Minuten meines Vortrags noch diesen neuen Instrument zu. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, neu geschaffen jetzt, auch so vertraglich nicht vorgesehen. Ne? Das war auch natürlich ein sehr starker Kritikpunkt. Ohne da jetzt ins Detail zu gehen, Sie haben das vielleicht verfolgt, es gab auch eine Klage vom Bundesverfassungsgericht, ob es hier eine Kompetenzüberschreitung der Europäischen Union vielleicht geben kann, weil sie sollte sich gemäß Artikel 331 AIOV nur aus ihren Eigenmitteln mitfinanzieren, die ihr zugewiesen wird und keine Finanzmittel aufnehmen auf dem Kapitalmarkt. Na, das ist so ein Kritikpunkt, der immer wieder auch kritisch betrachtet worden ist. Gab es auch eine Klage von Bernd Lucke ist vielleicht dem einen oder anderen noch ein Begriff jetzt. Also quasi die grundsätzlich kritische EU-Euro-kritische Fraktion, die wir in Deutschland ja mit am haben. Also ich meine, es ist keine Fraktion in einem Parlament oder so. Ja. Also ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch hier, wenn wir uns die Ziele mit betrachten, sehen wir eigentlich schon die ersten Parallelen zur Kohäsionspolitik. Auch hier geht es darum, den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt zu verbessern. Die Arbeitsmärkte, die Wirtschaft soll widerstandsfähiger werden und anpassungsfähig. Deshalb auch hier der Schwerpunkt ganz klar auf digitale, auf ökologische Transformation. Und das ist quasi auch der Kerngedanke, wenn ich da entsprechend Mittel mit rein pumpe, dann kann ich jetzt eben auch entsprechende die Krise überwinden, indem die Leute beschäftigungsfähig gemacht werden bzw. Beschäftigung geschaffen werden kann. Hier haben wir quasi nicht sowas wie die operationellen Programme, die dezentral ausgearbeitet werden, sondern die Investitionen werden hier vergeben auf Basis von nationalen Aufbau- und Resilienzplänen. Ja, die, und das ist jetzt wichtig, die im Gegensatz zur Kohäsionspolitik eben von der Bundesregierung in Abstimmung mit der Europäischen Kommission entwickelt werden. Also der Bund macht einen entsprechenden Vorschlag, reicht den ein, unsere ist jetzt mittlerweile auch schon eingereicht, also der von Deutschland, und die Europäische Kommission muss jetzt eben darüber entscheiden, sind die entsprechenden Ziele, die hiermit gesetzt worden sind, konform mit unserem Grundgedanken, diese Aufbau- und Resilienzfazilität. Ja, und hier sind mal die Ziele aufgelistet jetzt dieses deutschen Aufbau-Resilienzplans, kurz am DARP. Und da sehen wir zweierlei Punkte. Zum einen, ja, Klimapolitik, Energiewende ist ein Schwerpunkt. Digitalisierung haben wir eigentlich fast dreimal, der Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung, aber auch ganz unten moderne Verwaltung, Abbau von Investitionsamt, Hemmnissen, Gesundheit ist übrigens auch mit drin. Auch das ist ja durchaus mal eine Erwähnung mit Wert, weil bislang haben wir ja sehr, sehr stark auch immer von Wirtschaft und von Soziales Amt und Digitalisierung gesprochen in dem Zusammenhang. Aber Kritiker sagen sehr, sehr deutlich auch, vielleicht kommt das nachher auch nochmal in dem Teil von David Linse, dass doch eigentlich Deutschland sehr stark auch versucht, so die grundsätzlichen nationalen Ziele, die Bundesregierung sowieso verfolgt in den Bereichen, eigentlich jetzt mit europäischen Mitteln zusätzlich fördern zu lassen. Ob das wirklich jetzt der Sinn ist, der hier geschaffen worden ist, Fragezeichen. Und das könnte natürlich wiederum ein Indiz sein, dass wir vielleicht tatsächlich jetzt auch so ein Korrektiv mitbrauchen. Das heißt, die untere Ebene, die Länderebene, die Kommunen, die Wirtschaftssozialpartner, die hier vielleicht dann noch die eine oder andere Anregung sinnvollerweise mit geben können. Wenn wir es auf die Governance beziehen, das soll auch die letzte Folie jetzt erstmal von mir mit am sein, stellen wir quasi fest, wir haben jetzt hier eigentlich nicht diese Multi-Level-Governance, sondern wir haben eigentlich eine institutionalisierte, ja, man könnte vielleicht fast sogar sagen Two-Level-Governance, das heißt EU-Bund, die sich hier stärker mit am abstimmen. Der Bund nimmt für sich in Anspruch, dass er die Länder bis hin auch zu den Kommunen auch mit am konsultiert hat. Wird ja gleich nochmal kritisch aufgegriffen, auch von David Linse, ob das in dieser Form tatsächlich mit am erfolgt ist. Aber wir stellen erstmal fest, so etwas wie ein Partnerschaftsprinzip, das jetzt gerade in der Kohäsionspolitik auch durch diesen Verhaltenskodex für Partnerschaften institutionalisiert worden ist in den letzten Jahren, das haben wir grundsätzlich hier nicht in diesem neu geschaffenen Instrument. Insofern, wenn wir es jetzt mal, ja, als Politikwissenschaftler ist es ja nicht ganz uninteressant, aus Governance-Gesichtspunkten mit am Betrachten stellen wir erstmal fest, naja, das könnte jetzt eigentlich durchaus ein Rückschritt sein, in dem doch eigentlich etabliert, dass jetzt eben in dem Mehrebenensystem auch die unteren Ebene dort stärker an den Entscheidungsprozessen mit am beteiligt werden sollen. Und wie die Kommunen darauf reagiert haben, wie sie da auch vorgegangen sind, um Einflussmöglichkeiten mit am für sich zu schaffen, da würde ich jetzt abgeben an David Linse. Ich gehe jetzt am besten kurz raus, David. Dann danke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit und bin dann gespannt auf Fragen im Anschluss. Ton hören wir noch nicht.
So, jetzt kann man mich hören. Okay, Genau, also wunderbar. Ja, dann vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich muss mir das noch einmal ganz kurz hier hochziehen. Moment. So. Also, ja. Jetzt sehen Sie aber, glaube ich, das Falsche. Moment. Jetzt haben wir gleich. So. So. Jetzt aber. Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, da kurz auch zu Ihnen sprechen zu dürfen. Und viele Grüße sozusagen aus dem Mannheimer Rathaus. Ich hoffe, das funktioniert ganz technisch jetzt auch ganz gut. Ja, also genau, wir gehen vielleicht einfach mal gedanklich so ungefähr ein Jahr zurück. Sie erinnern sich vielleicht noch, einer der längsten Gipfel in der Geschichte der Europäischen Union. Und der hat sozusagen dieser Gipfel, dieses Bild geboren, das Sie jetzt hier sehen. Das war so der Kenntnisstand, den wir damals im Mannheimer Rathaus auch hier hatten, vor gut einem Jahr. Also es war klar, die Europäische Union wird massiv investieren, wird massiv Geld in die Hand nehmen, um sozusagen aus der Corona-Krise herauszukommen oder den Wiederaufbau zu gestalten, wie das ja auch formuliert worden ist. Ja, und dieses Bild hatten wir damals. Und wir wussten also, die Darlehen, die die Europäische Union ausreichen wird, sind für uns jetzt als deutsche Städte und Gemeinden nicht so spielentscheidend. Wir können uns natürlich an den Kapitalmärkten mit Geld versorgen, aber die Finanzhilfen über 300 Milliarden Euro waren natürlich ein Wort. Und wir haben dann ganz banal uns die Frage gestellt, wie kommen wir denn an dieses Geld ran? Ja, Sie erinnern sich auch alle noch, wie die Corona-Lage im Sommer letzten Jahres war. Alle waren natürlich sehr sozusagen engagiert, alle Gebietskörperschaften auf allen Ebenen sozusagen aus dieser schwierigen Lage, die auch finanziell eine schwierige Lage war, herauszukommen. Und da muss man sagen, war erstmal die Situation sehr unübersichtlich, weil, wie Daniel Zimmermann ausgeführt hat, wir wussten, diese Mittel werden nicht ausgereicht über die klassischen Instrumente, also EFRE, ESF, sondern es wird neue Instrumente geben und wir mussten erstmal verstehen, wie funktionieren diese Instrumente. Und ich will jetzt so in ein paar Minuten skizzieren, wie wir in dieser Situation kommunales Lobbying gemacht haben, also wie das ganz praktisch funktioniert hat, ja, was es auch bewirkt hat und vielleicht erkennen Sie dann auch, wieso es durchaus wichtig ist, dass Städte, Gemeinden ihre Interessen selbst vertreten. Wir haben Daniel Zimmermann hat ja die Rechtsgrundlage erläutert, also eine Verordnung, die Verordnung über diese Aufbau- und Resilienzfazilität, komisches Wort, ARF, gewöhnt man sich dann dran, ja. Und wir wussten von Anfang an, dass wir praktisch zwei Ebenen haben, der Adressaten unserer Interessen, die wir als Städte vertreten wollten. Wir haben natürlich immer die Argumentation vertreten, dass wir als Städte, Gemeinden und Landkreise in besonderer Weise auch betroffen sind von den Folgen der Corona-Krise. Und diese zwei Ebenen waren auf der einen Seite der Bund, die Bundesregierung und auf der anderen Seite die europäische Ebene und dort insbesondere eben der Mitgesetzgeber, das Europäische Parlament. Was ganz interessant ist, die europäischen Kommunalverbände, also Eurocities und CMR, Council of European Municipalities and Regions, also in Deutschland der RGRE, kennen ja viele von Ihnen, haben Studien gemacht oder Analysen europaweit abgefragt, die Städte und Gemeinden, inwiefern werden sie eigentlich eingebunden in die Überlegungen der nationalen Regierungen über dieses Programm, über diese Aufbau- und Resilienzpläne. Und das Ergebnis, und das zeigt also, das ist nicht nur ein deutsches Problem, sondern das war wirklich europaweit ein Phänomen, zeigt, dass über 70% der befragten Städte und Gemeinden gesagt haben, ihre Einbindung in die Erstellung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne ist nicht hinreichend. Ja, also es ist dieser grüne Balken hier. Also ein Bild, das sich über fast alle europäischen Länder auch so bestätigt hat. Ja. Was wir dann gemacht haben, und das ist tatsächlich hier an meinem Schreibtisch im Mannheimer Rathaus entstanden, wir waren ja auch, müssen Sie wissen oder erinnern Sie sich ja auch dann, sozusagen in der Zeit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, also auch die europäischen Städte, mit denen wir zu tun hatten über Netzwerke wie Eurocities, haben gesagt, also wir brauchen eure Hilfe als deutsche Städte. Ihr habt zurzeit die Ratspräsidentschaft, ihr seid federführend in diesen Verhandlungen. Ja, ihr müsst euch bitte einsetzen, auch in unser aller Interesse, um sozusagen sicherzustellen, dass wir als Städte und Gemeinden, das war sozusagen die Kernforderung, direkten Zugang bekommen zu diesen Aufbaumitteln, zu dieser Aufbau- und Resilienzfazilität, ja, die ja sozusagen der größte Teil der Förderung ausmacht. Ja. Und wir haben dann ein Schreiben koordiniert, also 16 deutsche Städte, alles Städte, die Mitglieder sind bei Eurocities. Da sieht man auch, wie wichtig diese Netzwerke sind. Und wir haben in diesem Schreiben an die Bundeskanzlerin während der deutschen Ratspräsidentschaft sozusagen gefordert oder ersucht, dass wir als Städte auch direkten Zugang zu diesen Mitteln bekommen, wurde natürlich inhaltlich begründet und haben dann versucht, sozusagen auch tatsächlich auf der nationalen Ebene unsere Interessen zu vertreten, also Stichwort politisches Mehrebenensystem. Dann, und das war, sehen Sie hier, ich habe Ihnen auch die Daten mitgebracht, also das war sozusagen August letzten Jahres, also kurze Zeit eigentlich, nachdem dieser Gipfel stattgefunden hat. Und wir haben dann zunächst mal festgestellt, dass im Koalitionsausschuss, also da muss man dann wirklich auch auf verschiedenen Ebenen dann auch die Informationen sich suchen, dass der Koalitionsausschuss der deutschen Bundesregierung bereits eine Vorfestlegung getroffen hat darüber, was mit diesen Mitteln in Deutschland geschehen wird. Und Sie finden hier ein Zitat aus dem Protokoll dieses Koalitionsausschusses. Und es wurde damals schon festgelegt, dass Deutschland die zu erwartenden EU-Mittel überwiegend einsetzen möchte, um Vorhaben des Konjunktur- und Zukunftspaketes zu finanzieren und die Zusagen im Rahmen des Strukturstärkungsgesetzes Kohleregionen. Ja. Also da hat man schon gesehen, der Bund hat schon sehr frühzeitig gesagt, okay, da ist Geld zu erwarten und dieses Geld wollen wir überwiegend verwenden zur Refinanzierung von Maßnahmen, die wir im Rahmen des Konjunktur- und Zukunftspaketes beschlossen haben. Wir haben auch Antwort erhalten, nicht von der Bundeskanzlerin persönlich, aber vom Chef des Bundeskanzleramtes auf unser Schreiben. Und auch diese Antwort war für uns relativ ernüchternd. Es hat im Grunde genommen im Wesentlichen die Aussage enthalten. Und die Verordnung war damals ja noch im Entwurf, also noch nicht verabschiedet. Da waren noch viele Möglichkeiten denkbar, dass man gesagt hat, ein unmittelbarer Zugang für Kommunen ist in diesem Verfahren nicht vorgesehen. Und damit war sozusagen die Diskussion aus Sicht der Bundesregierung beendet. Was haben wir dann gemacht? Wir haben dann versucht, auf den Gesetzgebungsprozess Einfluss zu nehmen und haben dann, das haben wir hier auch im Mannheimer Rathaus gemacht, natürlich auch mit vielen anderen Städten. Eurocities war hier, wie gesagt, ein wichtiger Akteur, aber natürlich auch der Kommunale Spitzenverband. Wir haben dann die ganzen 1700 Änderungsanträge, das waren drei Leitsordner voll, die zu dieser Verordnung eingegangen sind, durchgearbeitet und wir haben geguckt, welche Änderungsanträge entsprechen sozusagen unseren Vorstellungen, also sozusagen der Möglichkeit der Mitwirkung an der Erstellung der Aufbau- und Resilienzpläne. Und wir haben dann in einer konzertierten Aktion die deutschen Städte, aber auch die europäischen Städte dafür geworben, in den federführenden Ausschüssen des Europäischen Parlaments, dass die Änderungsanträge oder Kompromissänderungsanträge angenommen werden, die sozusagen die Mitgliedstaaten zwingen, über die Verordnung, und die Verordnung gilt ja unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, die Kommunen zu beteiligen. Ja, und Sie sehen hier einen dieser Kompromissänderungsanträge, wo dann eben drin steht, a member state wishing to receive support under the facilities shall establish a multi-level dialogue in which local and regional authorities und so weiter und so fort beteiligt werden. Ja, so. Diese Kompromissänderungsanträge sind auch tatsächlich alle angenommen worden. Wenn man sich jetzt aber anguckt, und diese Gesetzgebungsverfahren gehen ja dann sehr häufig in den Trilog, was steht jetzt in einem angenommenen Rechtstext drin, ja, das ist Artikel 18 der Verordnung, dann ist am Ende des Tages geblieben, der Aufbau- und Resilienzplan ist hinreichend zu begründen und zu belegen. Er enthält insbesondere folgende Elemente, dann kommt eine lange Auflistung und dann steht soweit verfügbar die Umsetzung des Aufbau- und Resilienzplans, eine Zusammenfassung des im Einklang mit dem nationalen Rechtsrahmen durchgeführten Prozesses der Konsultation lokaler und regionaler Gebietskörperschaften. Also immerhin, die Mitgliedstaaten müssen nachweisen, dass die lokalen Gebietskörperschaften konsultiert worden sind. Aber das ist natürlich sehr, sehr viel schwächer. Insofern pflichte ich Daniel Zimmermann da absolut bei, als das, was wir in der Kohäsionspolitik klassischerweise haben. Ein Partnerschaftsprinzip und dergleichen mehr gibt es hier leider nicht. Letzte Folie, und damit bin ich dann auch am Ende. Wenn man sich jetzt mal anguckt, was sind so die Akteure in so einem Interessensvertretungsprozess, ja, das war jetzt natürlich alles sehr stark kondensiert, dann zeigt es doch ein bisschen, wie vielfältig man da die Klaviatur der Interessenvertretung spielen muss. Ich habe einfach mal hier ein bisschen aufgeschrieben, wer da für uns die wichtigen Akteure waren oder mit wem wir kommuniziert haben. Natürlich die Bundesregierung, die deutschen Städte, die Mitglieder bei Eurocities sind, der sogenannte German Eurocities Dialog, waren sehr wichtige Akteure. Die kommunalen Spitzenverbände, unsere Europabüros, Eurocities, CMA als europäische Netzwerke. Ein weiter wichtiger Akteur für uns war der Europäische Ausschuss der Regionen, der sich sehr eingesetzt hat für diese Position, aber im Gesetzgebungsprozess dann eben nur eine beratende Stimme hat. Das Europäische Parlament, das habe ich ja versucht deutlich zu machen, war dann ein wichtiger Verbündeter. Auch die Europäische Kommission hat sich sehr stark auf die Seite der Kommunen geschlagen, wenn ich das so formulieren darf, ja, aber ist natürlich dann kein Gesetzgeber, sondern bringt nur den Vorschlag für den Rechtsakt ein. Und schlussendlich die Medien. Wir haben von Anfang an auch unsere Aktivitäten über die Medien gespielt, haben hier auch versucht, sozusagen die kommunalen Positionen deutlich zu machen, auch sozusagen außerhalb des Fachpublikums. Das hat relativ gut funktioniert. Es gab eine ganze Reihe an Berichterstattungen darüber. Ein Bild habe ich Ihnen gezeigt, darüber, wie sich die Kommunen hier auch engagieren. Aber schlussendlich muss man sagen, haben wir unsere Ziele bei weitem nicht komplett erreicht, ja, sondern eben nur in Teilen und indirekt. Aber ich glaube, dieses Beispiel zeigt auch, wie wichtig es ist, dass Städte, Gemeinden und Regionen ihre Interessen selbstständig vertreten können und sich eben nicht darauf verlassen können und dürfen, dass das schon irgendwie die Mitgliedstaaten machen oder andere Einheiten. Und dafür ist es, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel. Und Daniel Zimmermann hat ja darauf hingewiesen, es gab relativ viel Kritik auch an der Ausgestaltung dieser Aufbau- und Resilienzfazilität in Deutschland. Die war sicherlich teilweise parteipolitischer Natur. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber die Tatsache, dass man doch überwiegend sozusagen bereits bestehende Mechanismen kofinanziert hat und eben keine neuen Initiativen mit europäischem Mehrwert in erster Linie aus diesem Programm herausspeist, ist, glaube ich, eine nicht ganz unberechtigte Kritik. Damit will ich es bewenden lassen. Wir freuen uns auf die Fragen und ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.
Ihnen ganz herzlich zu danken, ja, für zwei spannende Perspektiven auf die Frage der Fördermöglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten durch die europäische Strukturpolitik und die Rolle, die die Kommunen in der Umsetzung des ganzen Prozesses dann mitspielen. Und wir haben erste Fragen im Chat und die erste, die ich durchgeben möchte, wäre, welche Rolle die EU-Kommission spielt, insbesondere auch im Hinblick auf die Frage der Kontrolle dessen, was jetzt mit den Finanzen passiert. Aber ich verstehe das auch ein bisschen so im Sinne von Ziele, die avisiert werden, also im Sinne von Output-Legitimation. Welche Möglichkeiten hat also die Europäische Kommission hier zu steuern? Ich glaube, ich habe
Gottes ist. Ich fange vielleicht mal an, Daniel, wenn du gestattest. Also ja. Ich würde mich tatsächlich auch ein bisschen auf die kommunale Brille, das ist halt meine, fokussieren. Also ich habe es ja, oder wir haben ja Auszüge aus dem Rechtstext vorgetragen. Also es ist ja eine Verordnung, das wissen wir, alle Verordnungen sind in allen Mitgliedstaaten unmittelbar anzuwenden. Und es ist natürlich am Ende des Tages schon so, dass die Mitgliedstaaten Aufbau- und Resilienzpläne vorlegen müssen. Die Kommission wird diese auch prüfen. Man muss auch dazu sagen, es gab ja neben dem Rechtstext der Verordnungen noch begleitende Dokumente. Das ist eigentlich bei so großen Vorhaben immer so, dass die Kommission nochmal Auslegungshilfen bereitstellt. Aber ich glaube, man muss an dieser Stelle auch realistisch sein. Und ich glaube, man muss schon auch erkennen, natürlich gibt es hier eine rechtliche Dimension. Es gibt aber auch eine politische Dimension. Also, was heißt es? Das heißt ganz konkret, wir haben natürlich viele Länder innerhalb der Europäischen Union, wo ja die finanziellen Notlagen noch mal viel größer sind als in Deutschland. Also gerade wenn man jetzt an die südeuropäischen Länder denkt. Ein Prozess, in dem der Kommission dann vorgeworfen werden kann, sie verschleppe die Auszahlung der Mittel durch, ich sag mal, übermäßige Prüfungen und dergleichen, kann sich am Ende des Tages auch die Kommission, glaube ich, kaum erlauben. Deswegen glaube ich, gibt es natürlich in einem gewissen Umfang durchaus Einflussmöglichkeiten der Kommission. Die ergeben sich dann aus der Verordnung. Also ich glaube, bestimmte Dinge kann die Kommission schon einfordern. Da gehört natürlich nicht nur die Beteiligung der Kommunen dazu, sondern da gehören natürlich vor allem auch makropolitische Erwägungen, der Bezug zum europäischen Semester und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt gar nicht drüber gesprochen. Aber ich glaube, am Ende des Tages wird es sehr selten so sein, dass die Europäische Kommission einen Aufbau- und Resilienzplan ablehnen wird. Ja, und insofern glaube ich, muss man realistisch sein, dass die politischen Möglichkeiten, die die Kommission hat im Hinblick auf die Kontrolle, glaube ich, doch relativ begrenzt sind. Also das ist meine Einschätzung.
Also ich würde mich dem anschließen. Wir haben es eigentlich in der Verordnung mit folgender Situation zu tun. Jetzt einfach nur ergänzend dazu, dass wir eigentlich so dieses Reporting- und Monitoring-System, das wir auch aus der Kohäsionspolitik kennen, dass jetzt eben dann auch am Fortschrittsberichte erstellt werden, die an die Kommission mit gespiegelt werden, beziehungsweise eingebracht werden, dann dort bewertet werden, haben wir jetzt hier in dieser Verordnung auch entsprechend angelegt. Die Kommission behält sich auch vor, innerhalb der nächsten 3 bis 4 Jahre das Ganze mit zu überprüfen und dann vielleicht auch Anpassungen dieses Plans mit zu verlangen. Also das heißt, die Kommission versucht sehr, sehr stark dann auch zu überwachen, dass diese Ziele, die sich gesetzt worden sind, die dann auch abgestimmt worden sind mit der Europäischen Kommission, dann auch mit umgesetzt werden. Bei der Kohäsionspolitik, da gibt es immer mal die Diskussion, man behält sowas zurück wie eine leistungsgebundene Reserve zum Beispiel, die dann jetzt eben erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgezahlt werden kann, wenn man schon erkennt, dass sie auch tatsächliche Zieleffekte mit sich einstellen. Das haben wir jetzt in der Tat in dieser Aufbau- und Resilienzfazilität nicht in dem Umfang. Insofern würde ich sagen, wären die Kontrollmöglichkeiten noch ein bisschen schwächer sogar.
Dann gibt es eine zweite Frage, die sich stark auf die finanziellen Strukturen der Umsetzung richtet. Wenn Deutschland sich am Konjunkturpaket orientiert, dann gibt es also kaum zusätzliche, ja, Nachdruck auf zusätzliche Maßnahmen durch den ARF, also den Fonds für den Aufbau von Resilienzfazilität, wie Sie es genannt hatten.
Ja, also das hatte ich ja versucht in meiner Ausführung auch deutlich zu machen. Also genau das ist so. Das ist auch die Kritik, die daran geübt wird, an dieser Umsetzung. Also neben der Frage, wer wird da politisch beteiligt oder auch nicht beteiligt. Und ich darf noch auf eine Sache hinweisen, weil ich ja also natürlich hier sozusagen für eine Kommune arbeite, aber ich bin ja auch ehrenamtlich in der überparteilichen Europa-Union engagiert. Es wurde ja eingangs gesagt, und es gibt zum Beispiel einen Beschluss der Europa-Union dazu, der auch sehr klar macht, und es zeigt auch, welche Sorge wir da haben, dass wir natürlich schon befürchten, dass am Ende des Tages die BürgerInnen möglicherweise gar nicht sehen, dass eine bestimmte Maßnahme in ihrer Stadt, in ihrer Region eine Maßnahme der europäischen Wiederaufbauhilfe ist. Die Programme oder die Mittel werden dann ausgereicht, größtenteils über nationale Förderprogramme. Und wenn Sie da nicht Experte sind oder wenn Sie vielleicht irgendwo auf einem Factsheet dann klein unten rechts eine Europafahne haben, das ist meistens verpflichtend, dann ist tatsächlich die Frage, erkennen die Bürgerinnen und Bürger, dass eine bestimmte Maßnahme, und es wird zum Beispiel sehr viel Geld in Maßnahmen wie Gebäudesanierung fließen, ja, und dergleichen mehr, dass eine solche Maßnahme auch tatsächlich Teil des europäischen Wiederaufbaus ist. Und das ist natürlich schon, sage ich mal, aus unserer Sicht kritisch zu bewerten, wenn das dann nicht mehr deutlich wird.
Herr Zimmermann, ich weiß nicht, ob Sie ergänzen wollen oder sollen wir auf alles gut. Es gibt eine Frage, die, glaube ich, schließt unmittelbar daran an. Können Kommunen, Regionen oder auch Unternehmen sich unmittelbar bewerben? Und erfolgt das über ressortspezifische Förderaufrufe? Das hatten Sie schon ein bisschen angedeutet jetzt in Ihrer Antwort, aber vielleicht können wir da noch ein bisschen vertiefen.
Ja, genau. Daniel Zimmermann hatte ja auch schon die Schwerpunkte kurz dargestellt. Also ich empfehle uns allen, also allen, die jetzt sozusagen mit der Frage von Finanzierung in Kommunen zuständig sind, schauen Sie sich diesen DARP an, also diesen deutschen Aufbau- und Resilienzplan. Der ist ja im Internet abrufbar. Sie können dort sehr genau erkennen, welche Vorhaben gefördert werden, also welche thematischen Schwerpunkte und auch welche entsprechenden Förderprogramme das dann sind. Das werden alles nationale Programmlinien sein. Also das ist jetzt nicht, also Daniel Zimmermann hat es ja auch ausgeführt, das ist jetzt nicht irgendein EU-Programm, auf das Sie sich da bewerben bei der Europäischen Kommission, sondern in Deutschland sind es dann nationale Förderlinien, wie gesagt Gebäudesanierung und dergleichen mehr. Und ich kann nur empfehlen, jetzt auch allen, die sozusagen von Berufswegen mit dem Thema EU-Förderung zu tun haben, geben Sie das in Ihren Verwaltungen auch weiter, weil das sind natürlich jetzt auch überwiegend Programme, nicht klassischerweise der Antrag vom Europabüro gestellt wird, sondern dann eben vielleicht aus der Abteilung für Stadtentwicklung oder von der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft oder vom Fachbereich Informationstechnologie, also oder auch Wirtschaftsförderung. Also das wäre sozusagen meine ganz praktische Empfehlung. Schauen Sie sich das an und geben Sie das weiter an Ihre dezentralen Dienststellungen im Landratsamt oder in der Stadtverwaltung oder wo auch immer, die dann mit diesen Themenfeldern auch zu tun haben.
Okay, dann sehe ich als weiteres eigentlich erstmal nur Zustimmung zu dem, was gerade ausgeführt wurde, und würde bis zur nächsten Frage im Chat vielleicht selbst mal eine dazwischen schieben. Sie haben sehr viel über Strukturreformen, finanzielle Mittel, die aufgewendet werden, ja, um sozusagen Resilienz zu stärken. Gleichzeitig klang in dem, was der Herr Linse sagte, auch so ein Stück weit diese Bottom-up-Perspektive an, ja, im Sinne von, dass Resilienz ja eigentlich auch erwächst aus den konkreten Erfahrungen, die Leute jetzt gemacht haben auf der kommunalen Ebene in Bezug auf die Krise. Ne? Angefangen von Grenzschließung, neue Formen von Bildungsvermittlung, neue Formen von Quartiersmanagement. Inwieweit sehen wir ein Stück weit auch das aufgehoben, also eine Bottom-up-Perspektive in den Programmen der EU, die sich darum kümmern, dass Europa resilienter wird? Also ich habe zum Schluss mit sehr viel Wohlwollen gesehen, ne, dass da dieses Eurocity-Netzwerk sozusagen dieses horizontale Policy-Lernen ein Stück weit forcieren will. Aber gerade wenn ich so höre, Bürgernähe oder Teilhabe unter Punkt 4, wie wird das gewährleistet?
Soll ich mal beginnen oder ist die Frage speziell an jemanden?
An beide eigentlich.
Ja, also ich denke, hier muss man auch noch mal unterscheiden zwischen Kohäsionspolitik und dem neu geschaffenen Instrument. Also wenn wir jetzt die Kohäsionspolitik uns mit vor Augen führen, erkennen wir eigentlich über die Jahre hinweg schon den Ansatz, dass jetzt dieser Bottom-up-Prozess nicht nur dahingehend mit weiter vertieft wird durch die verschiedenen Mitwirkungsmöglichkeiten, sondern auch dahingehend, wie die Programme auferlegt werden. Ich muss natürlich dazu sagen, die Verordnungsentwürfe, ich habe das schon erwähnt, sind aus 2018. Insofern ist das, was ich jetzt nicht sage, eine neue Reaktion auf die Corona-Krise in irgendeiner Weise. Aber dieses Politikziel 5, das sich ja sehr, sehr stark auch damit beschäftigt, ein bürgernahes Europa mit zu schaffen, das vor allem auch darauf dann abzielt, nachhaltige Stadtentwicklungskonzepte mit zu fördern. Und da spielen ja genau solche Faktoren mit rein jetzt. Wie stellen sich dann auch die Bürger ihr Zusammenleben in der Stadt mit vor? Welche Formate auch die Bürger mit einzubeziehen in solche Konzepte? Das sind quasi alles Überlegungen, die hier unter dieses Politikziel Nummer 5 stärker auch fallen werden. Und soweit ich das jetzt nachverfolgen kann, wird Baden-Württemberg auch hier am Schwerpunkt drauf legen, beziehungsweise hat das auch schon mit getan, in dem zum Beispiel der dann doch relativ erfolgreiche Wettbewerb Regio Win weitergeführt worden ist. Da gab es ja vor kurzem auch eine entsprechende Prämierung von besonders innovativen Zusammenschlüssen, Vernetzungen zwischen Städten, mit Landkreisen, Kommunen bis hin zu Hochschulen, Unternehmen jetzt, die jetzt vor allem in Bereichen Digitalisierung, Technologie, künstliche Intelligenz, Mobilität, was auch immer, hier sehr stark innovative Projekte mit generieren. Also das würde ich mal sagen, das ist auf jeden Fall ein Bereich, in dem gerade auch der unteren Ebene der Kommunen, gerade auch in Baden-Württemberg in den letzten Jahren doch eine größere Freiheit auch an diesen Projekten mitzuwirken und diese gestalten, eingeräumt worden. Das andere, was Sie angesprochen haben, worauf wir jetzt nicht so eingegangen sind, aber was jetzt gerade auch ein Fokus mit ist im Rahmen der Kohäsionspolitik, ist der ganze Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Da gibt es ja dieses Interreg-Programm, das jetzt eben gewährleisten soll, dass eigentlich so diese Grenzen, die wir jetzt hier erfahren haben, vor allem auch letztes Jahr im Frühjahr, aufgrund von Einreisebeschränkungen, teilweise auch Anfeindungen im deutsch-französischen Raum, dass sowas ja eigentlich aufgesplittet werden soll, indem im Bereich Verkehr, Katastrophenschutz, Gesundheitsschutz und so weiter dann auch projektorientiert zusammengearbeitet werden kann. Auch da haben wir quasi ein Indiz dafür, dass auf der unteren Ebene dadurch auch eine hohe Steuerungsmöglichkeit erkennbar ist und vorhanden ist.
Ja, vielleicht darf ich da noch mal kurz ergänzen. Also Daniel Zimmermann hat recht. Es gibt dieses politische Ziel 5 im Rahmen der jetzt beginnenden neuen EU-Förderperiode oder Strukturförderperiode. Das ist allerdings Sache der Regionen zu entscheiden, ob dieses politische Ziel 5 umgesetzt wird oder nicht. Also das ist dieses Ziel für ein bürgernäheres Europa. Insofern ist unsere Erfahrung als Stadt, und ich glaube, da sind wir nicht die Einzige, die diese Erfahrung macht, schon die, dass wir natürlich sehr viele auch gute Ansätze auf der europäischen Ebene haben, also in den Rechtsverordnungen, also das sind ja auch Verordnungen für den Bereich EFRA, ESF. Wir haben aber natürlich immer die Situation, dass wir zwei politische Ebenen dazwischen haben. Also wir haben sozusagen die nationale Ebene dazwischen und dann haben wir gerade, weil wir ja ein föderal organisiertes Land sind, eine sehr, sehr starke Rolle der Regionen, also sprich der Bundesländer. Ja? Die operationellen Programme, die dann maßgeblich sind, also ich rede jetzt von der EFRA-Förderung oder ESF-Förderung, nicht von der Aufbau- und Resilienzfazilität. Das sind ja unterschiedliche Mechanismen. Das sind dann operationelle Programme der Bundesländer. Es gilt jetzt nicht für den Interreg-Bereich, aber wieder ein anderes Thema. Und da ist dann natürlich schon immer die Frage, wie viel bleibt dann da am Ende noch übrig von diesen Ansätzen. Also ich möchte sagen, dass ich glaube, auf Ihre Frage, Herr Professor Dürrschmidt, dass die europäischen Institutionen, also namentlich möchte ich hier die Europäische Kommission nennen und auch das Europäische Parlament, eine hohe, sag ich mal, Sensibilität haben für urbane Fragen. Also ich rede jetzt auch nicht nur von Großstädten oder so, sondern praktisch von Fragen, die sich im städtischen Kontext, im urbanen Kontext stellen. Also Dinge, die Sie auch angesprochen haben, also Zusammenleben in Quartieren beispielsweise, ja. Fragen von integrierter Stadtentwicklung. Ja. Das hängt natürlich auch damit zusammen, wenn ich das noch kurz einflechten darf, wenn Sie sich mal diese großen politischen Agenden angucken, die ja sozusagen unsere Politik prägen, also das Pariser Klimaschutzabkommen oder der European Green Deal oder die Sustainable Development Goals, also die Schlagworte sind bekannt, ja, dann ist allgemeiner Konsens, ja, also gibt es klare Berechnungen zum Beispiel der OECD, dass diese Ziele ganz überwiegend nur dann erreicht werden können, wenn es lokale Umsetzungen gibt. Ja, das gilt für Nachhaltigkeit, das gilt für Klimaschutz, das gilt für Klimafolgenanpassung. Ja. Deswegen ist natürlich diese kommunale, regionale Ebene essentiell. Ja. Aber in der Umsetzung, ja, das ist ja das, was ich versucht habe, deutlich zu machen, da muss ich schon ehrlicherweise sagen, nehmen die Nationalstaaten, nicht nur in Deutschland, sondern insgesamt, deswegen auch der Hinweis auf diese Umfrage, großen Einfluss, und es wird längst nicht alles umgesetzt an Instrumenten und Möglichkeiten, was es hier auch gibt. Beispielsweise auch so Dinge wie die integrierten territorialen Investitionen, die wir schon seit der letzten Förderperiode kennen. Auch das sind Instrumente, die in manchen Regionen umgesetzt werden, in anderen nicht. Umso wichtiger ist es, dass sozusagen Städte, Gemeinden, Landkreise, Regionen ihre Interessen da auch selbstständig dann auch vertreten. Ja. Andere machen das nicht für sie.
Mhm. Blick auf die Zeit, hat mir eigentlich nur noch einen bestätigenden Kommentar einzuflechten, der da eigentlich sagt, es ist tatsächlich vielleicht auch aus den Dokumenten der EU-Kommission und Verlautbarungen sichtbar, dass möglicherweise hier eine gewisse Diskrepanz zwischen dem, was politisch gewollt ist, und der Bereitschaft, die da ist bei den Bürgern, ja, für einen Neustart, für eine Transformation, die vielleicht noch stärker involviert und abgeholt werden wollen. Also das sehe ich so ein bisschen als eine Bestätigung dessen, was wir gerade diskutiert haben. Und es gibt aber eine letzte konkrete Nachfrage, die ich nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, und das ist die berühmte Frage nach dem Geld, glaube ich, so kann man es übersetzen. Wo kommt Geld her für diese neuen Programme? Das alles finanziert aus mehr Beiträgen aus den nationalen Ökonomien sozusagen?
Also auch hier muss man nochmal trennen. Wir hatten ja schon gesagt, gerade in dem Bereich der Aufbau- und Resilienzfazilität sind das vor allem Mittel, die auch auf dem Kapitalmarkt mit aufgenommen werden. Im Rahmen der Kohäsionspolitik, vollkommen richtig, war das natürlich eine sehr, sehr spannende Frage. Deshalb waren ja auch die Haushaltsverhandlungen so intensiv. Man darf ja nicht am unterschätzen, dass ja, kann es von dem Begriff halten, was man will, aber mit Großbritannien ja quasi ein Nettozahler jetzt, ja, der jetzt gemessen an den Geldern, die jetzt direkt aus einer Agrarpolitik, Kohäsionspolitik zurückfließen, potenziell mehr in den Haushalt mit am einzahlt, grundsätzlich mit weggefallen ist, was in der Tat dazu geführt hat, dass der Anteil des Bruttonationaleinkommens gerade auch Deutschland erhöht worden ist. Ich müsste jetzt gucken, ja, ich glaube von 1,3 zu 1,7%, Herr Sievering, nageln Sie mich nicht drauf fest, aber das ist eine Möglichkeit natürlich. Ich würde sogar weitergehen, auch die Überlegungen, Einführung Digitalsteuer, Finanztransaktionssteuer und so weiter, das könnten natürlich alles Möglichkeiten sein, die jetzt in den nächsten Jahren dann auch neue Möglichkeiten der Eigenmittelbeschaffung für die Europäische Union mit ermöglichen könnten. Und ich meine, wenn man sich natürlich die Finanzsummen anschaut jetzt, vieles, was man jetzt vielleicht noch vor kurzem für undenkbar gehalten hätte, ist jetzt in kürzester Zeit realisiert worden. Insofern wird mit Sicherheit auch irgendwann mal die Frage aufkommen, wie können wir weitere Mittel dann akquirieren.
Ja, jetzt, das könnte ich fast schon als ein sehr schönes Schlusswort nehmen, würde Sie aber trotzdem einladen, mit einem etwas provokativen Statement vielleicht nochmal ganz kurz Position zu beziehen, nämlich: Eine stärkere Ausrichtung der Kommunen auf Europa bzw. die EU ist in der Post-Corona-Zeit alternativlos. Wenn Sie das so im Sinne von hart, aber fair bitte zu Ende führen würden. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht ist es nicht alternativlos.
würde den Lenser kurz beginnen lassen.
Können Sie nochmal sagen? Der Satz war schon zu Ende, oder?
Nee, der sollte weitergehen. Eine stärkere Ausrichtung der Kommunen auf Europa bzw. die EU ist in der Post-Corona-Zeit alternativlos. Pünktchen oder weil.
Ich tue mir immer schwer mit diesem Begriff der Alternativlosigkeit, um ehrlich zu sein. Aber ich sag mal, klar ist, dass die Europapolitik wichtig ist, aber genauso wichtig ist es, dass wir sozusagen unsere Interessen eigenständig vertreten, weil andere machen es nicht für uns.
Okay. Ich würde auch sagen, ja, weil die Akzeptanzförderung auf der unteren Ebene doch sehr wichtig auch ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt die Diskussion vor Augen führen, die es ja in den letzten Jahren auch gab, dass jetzt gerade auch aufgrund von Euro-Rettungspaket in bestimmten Staaten ja auch die Euroskepsis zugenommen hat, dann würde ich auf jeden Fall befürworten, dass jetzt hier gerade, wenn es um die Verwendung der Gelder mitgeht, durch den Bottom-up-Prozess dann auch die EU bei den Bürgerinnen und Bürgern stärker erfahrbar gemacht werden kann. Und das wäre, denke ich, durchaus ein legitimationsfördernder Aspekt.
Ja, dann darf ich in erster Linie unseren beiden Referenten danken für einen sehr interessanten Input, der eine spannende Diskussion ausgelöst hat. Hierfür auch Ihnen allen herzlichen Dank. Ich bin nicht dazu gekommen, all meine vorformulierten Fragen zu stellen, möglicherweise zum Glück. Wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Restabend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.